Ich hoffe, es ist Ihnen allen bewusst, dass das, was vom Schreibtisch von Peter Mayhofer gekommen ist, durchaus vergleichbar ist mit anderen Glanzleistungen, die auch aus diesem Haus vielleicht gekommen sind. Und was mich besonders freut, das ist, dass auf die Art und Weise, wie die Regionalanästhesie entwickelt worden ist, sich etwas entwickelt hat, das der Anästhesie einen unglaublichen Stellenwert beschert hat. Das möchte ich mal wirklich mal beginnend sagen. Wenn Sie ins Internet gehen und wenn Sie nachschauen, wie ist denn das mit den Publikationen zur Regionalanästhesie, dann werden Sie draufkommen, es gibt 74.468 Publikationen. Das war vorgestern, es werden heute mehr sein, bin ich mir ganz, ganz sicher. Und was ich Ihnen erzählen werde, ist weniger hochwissenschaftlich, sondern ich möchte versuchen, ein paar Dinge zu sagen, die in der täglichen Praxis, wie Sie sie heute alle erleben, relevant sind und vielleicht auch ein paar, sagen wir mal, Denkanstöße anbringen. Wenn Sie quer durchschauen und wenn Sie die Lehrbücher anschauen und wenn Sie in ein Regionalanästhesie-Kompendium hineinschauen, und die meisten von Ihnen werden ja gar nicht mehr in ein Buch hineinschauen, sondern die werden auf YouTube hineinschauen oder vielleicht auf die Nice Aura Homepage, dann sehen Sie eine Menge und eine Masse an Methoden. Sie werden für alle Extremitäten, Sie werden für den Stamm ganz, ganz unterschiedliche Regionalanästhesie-Methoden finden. Und wenn Sie sich überlegen, was denn so in der täglichen Praxis vorkommt, dann werden Sie draufkommen, naja, alles mache ich ja auch nicht. Ich denke, dass die Mannigfaltigkeit der Methoden einerseits große Vorteile bringt, natürlich andererseits eine gewisse Art der Verzettelung. Und wenn man in die Diskussion geht, dann werden Sie, wenn Sie zum Beispiel die beiden Kollegen, die heute noch auch referiert haben oder noch referieren werden, zu manchen Blöcken durchaus, sagen wir mal, differenzierte Meinungen äußern hören. Wichtig ist, und das schließt an das an, was der Peter Mayhofer sagt, wichtig ist, Sie müssen das tagtäglich machen. Was Sie hier sehen, ist ein hochgeschätzter Kollege von mir, ein Mitarbeiter aus meinem Haus, der ist 63. Dieser Kollege hat in seiner medizinischen Laufbahn als absolute Novität erlebt die Nervenstimulation für die Regionalanästhesie. Ich habe ihn unlängst gefragt und er hat mir gesagt, naja, also Spinalanästhesie haben wir schon immer gemacht. Und dann ist einmal lange nichts gekommen und dann ist einmal die axilläre Plexusblockade gekommen. Die axilläre Plexusblockade mit, wie bereits gesagt, stumpfen Nadeln. Man hat versucht, Parästhesien auszulösen. Gute Anästhesisten haben dann geschaut, dass sie Parästhesien ausgelöst haben. Am Daumen, am Zeigefinger, am Mittelfinger haben gewusst, aha, da bin ich jetzt richtig, um in die Nähe des Nervus medianus zu kommen. Haben dann versucht, die Arterie gut zu tasten und haben die dann durchstochen, um dann hinten zum Fasciculus posterior zu kommen, um dort Parästhesien am Handrücken auszulösen, und haben sie gewusst, aha, das passt auch ganz gut. Und dann wurden ja, wie wir auch schon gehört haben, Unmengen von Lokalanästhetikern dorthin gespritzt. Unmengen. Zwischen 40 und 50 Milliliter, das war ganz normal. Und wenn Sie diesen Kollegen heute fragen, erstens, wie viel Milliliter brauchen Sie denn jetzt für einen axillären Block, dann würden Sie sagen, naja, es hängt davon ab, aber so, naja, zwischen 10, 15, 16, 17 Milliliter verwendet er. Und dann gehen Sie hin und fragen ihn, kann ich den Ultraschall haben? Nein, den gibt er nicht her, weil den braucht er nämlich. Es ist inzwischen so, also ich bin in einem Haus, wo der Anteil der Regionalanästhesie jenseits der 70% ist. In der Früh, beim Beginnen im OP, ist einfach ein riesen Gris um die Ultraschallmaschinen. Also wir haben 2 bis 3 Ultraschallgeräte permanent in der Früh stehen im OP. Und dann wird losgearbeitet. Warum oder wieso macht man Regionalanästhesie? Ja, relativ rezente Umfrage. Und dann geben Chirurgen folgende Antworten, warum man denn Regionalanästhesie machen sollte. Also, das Risiko der Allgemeinanästhesie für Patienten, die ASA 3 oder höher eingestuft sind, ist zu reduzieren. Man kann natürlich diese Komplikationen, die bei der allgemeinen Anästhesie auftreten, reduzieren. Es könnte sein, dass der Patient sich das wünscht. Also wenn man bei uns jemanden fragt, möchten Sie bei der Operation wach sein, ein bisschen zuschauen, zuhören, irgendwas, dann werden die meisten Patienten, nicht alle, aber die meisten Patienten werden sagen, nein, um Gottes Willen, auf keinen Fall. Und das ist auch dann schon einer der Gründe, warum manche sagen, naja, sie haben Angst, dass sie wach sind bei der Operation. Und deshalb möchten sie keine Regionalanästhesie. So, weitere Gründe, warum für oder warum dagegen. Auskenner in der Literatur wissen, neuraxiale Blockaden minimieren das Thromboembolie-Risiko, besonders bei großen Eingriffen. Na gut, okay. Was gibt's noch? Incompatibility of the patient. Das ist so locker hingeschrieben. Das ist aber auch eine Sache, die sehr, sehr wichtig ist. Sie müssen einfach mit Patienten darüber reden, was sie erwartet. Viele Patienten sind ganz entsetzt und entrüstet, wenn die Extremität richtig plegisch ist, wenn sie aus der Sedierung aufwachen. Darüber muss man reden und darüber muss man auch sich klar sein. Ich kann nur sagen, man muss auch die Patienten einschätzen lernen. Ängstliche Patienten können oft einmal gar nicht damit umgehen. Und wir haben auch damit experimentiert, dass wir länger wirksamere, kürzer wirksame Lokalanästhetika verwenden. Und allgemein kann ich nur aus der eigenen Erfahrung sagen, Patienten schätzen das enorm, wenn sie die Beine bald wieder spüren, wenn sie den Arm wieder spüren. Oder wenn sie so einen gewieften Anästhesisten haben, der es schafft, eine Winnie-Blockade so anzulegen, dass wirklich nur C5, C6 blockiert sind und die Finger beweglich bleiben. So, was Sie hier sehen, ist ein Ausschnitt aus einer Publikation, die der Peter schon zitiert hat, nämlich die Originalpublikation von Winnie, der die Winnie-Blockade erfunden hat. Und wenn man sich das genau anschaut, wie er das beschreibt, da muss man nämlich mit der Nadelspitze, der stumpfen Nadel und das Tuberculum anterior des Prozessus transversus von C6 und dann löst man Parästhesien aus und dann kann man dort wunderbar das Lokalanästhetium höhere Mengen einspritzen. So, dann kam die Zeit der Nervenstimulation. Das ist eine Patientin, die war adipös und hat eine Oberarmfraktur gehabt. Die hat da ziemlich gejault, wie man ihr diese Nervenstimulation gemacht hat. Das war auch eine junge Kollegin, die mit Ultraschall geschaut hat. Die hat sich aber nicht getraut, das alleine mit Ultraschall zu machen. Da fragt man sich natürlich schon, warum denn eigentlich nicht? Wenn man sich das anschaut, dann sieht man, das ist eine exakte Geschichte. In dem Moment haben wir die Faszie durchstochen und Sie sehen, wie das Lokalanästhetikum sich verteilt. Sie müssen schauen, hier die Skalierung, das sind 2 Zentimeter. Und diese Menge an Lokalanästhetikum, die Sie jetzt da gesehen haben, kleines Quiz, was glauben Sie, waren das 10 Milliliter? Wer glaubt, das waren 10 Milliliter? Na, kein Mensch glaubt das. Waren das 5 Milliliter? Glaubt auch kein Mensch. Waren das 3 Milliliter? Es waren 2 Milliliter. Und Sie haben eben gesehen, den Anteil des Fasciculus superior, der ist praktisch völlig umspült vom Lokalanästhetikum. Das ist die Technik, wie wir sie heute verwenden, und das ist wirklich eine tolle Geschichte. Ja, ein Stückchen weiter. Dann sind Sie ein bisschen höher am Hals oben und dann möchten Sie gerne eine Winnie-Blockade machen. Das, was Sie da sehen, ist eine sehr knappe Geschichte. Das ist deshalb eine sehr knappe Geschichte, weil das ist das beschriebene Tuberculum anterior von C6. Ja? Und dann schaut man sich das an, wie verteilt sich das. Schauen Sie bitte ganz genau auf diesen Bereich. Auf diesem Bereich. Da, haben Sie das gesehen? Wissen Sie, was das ist? Das ist der Epiduralraum. Und wissen Sie, wie viele Milliliter das waren, die da initiiert worden sind? Also machen wir nochmal das Quiz. Wer glaubt, das waren 15 Milliliter? Niemand. Wer glaubt, das waren 20? Niemand. Wer glaubt, das waren 10? Auch nicht? Nein, das waren 5 Milliliter. Das waren 5 Milliliter. Also, was wir auf alle Fälle wissen und wo wir jetzt sind oder was der Stand der Dinge ist, vieles von dem, was wir klinisch gesehen haben, wissen wir heute, dass es stattfindet und dass es ist. Wir wissen, Das ist meine persönliche Überzeugung, dass die Interskalinärblockade eigentlich mehr oder weniger eine neuraxiale Blockade ist, wenn man sie sehr, sehr exakt gezielt macht. Darum Vorsicht mit Volumen, das ist überhaupt keine Frage. Wir wissen auch, dass, und ich muss mich jetzt entschuldigen, es gibt da ein zweites Video drauf, das wir versuchen zu starten, so. Das ist ein und derselbe Patient vor Block und ein und derselbe Patient nach Block. Patienten, die 20 Milliliter erhalten in einer Winnie-Blockade, haben zu 100% eine Phrenikosparese. Das geht fast gar nicht anders. Ja? Also da muss man schon aufpassen, das ist wirklich ein Thema. Und ich behaupte, dass der Großteil der Phrenikosblockaden klinisch völlig inapparent verlaufen. Das ist auch eine Tatsache. So, jetzt habe ich ein bisschen kritisch gesprochen über die Regionalanästhesie. Jetzt werde ich wieder versuchen, positiv über die Regionalanästhesie zu sprechen. Was Sie hier sehen, ist die Hitliste der postoperativen Schmerzen. Publiziert auch schon vor einiger Zeit, aber alles, was grün ist, hier, was Sie hier grüne Balken sehen, sind chirurgische Eingriffe im Bereich der Unfallchirurgie und der Orthopädie. Das ist die absolute Hitliste. Das ist erstaunlich, dass thorakale Eingriffe und abdominelle Eingriffe nicht so schmerzhaft sind postoperativ wie in dieser Erhebung, die zugegebenermaßen aus dem Jahr 2013 ist. Und was man auch sieht, das ist, dass unter allgemeiner Anästhesie die durchschnittlichen Schmerzen wirklich sehr hoch sind in dieser Hitliste. Und wer glaubt oder nicht glaubt, ich habe erst ab dieser Publikation gewusst, dass Eingriffe am Calcaneus die schmerzhaftesten Eingriffe überhaupt sind, die es gibt. Das ist klar. Drum Regionalanästhesie. Deshalb macht das absolut Sinn. So, dann schaut man sich das an in der eigenen Institution und überlegt sich mal, wie ist denn die postoperative Schmerzsituation meiner Patienten. Und dann sieht man, dass, wenn man Regionalanästhesie verwendet, die postoperativen Schmerzen wirklich gering sind. Ja? Das sind die postoperativen Schmerzen während der Schmerzvisite am ersten postoperativen Tag am Vormittag und das sind die Maximalschmerzen. Maximalschmerzen in der vorigen Publikation waren alle zwischen 7 und 8 NAS. Das ist aus einer Institution, wie gesagt, die sehr viel Regionalanästhesie verwendet und das macht wirklich Sinn. So, naja, dann gibt es natürlich auch andere Outcomes. Wie zum Beispiel Pneumonierate, wie zum Beispiel Aufnahme oder ungeplante Aufnahme auf Intensivstationen. Und hier kann die Regionalanästhesie wirklich was. Da geht es allerdings um neuraxiale Blockaden oder kombinierte neuraxiale Blockaden mit allgemeiner Anästhesie bei großen Eingriffen. Nur die Mortalität wurde zumindest in dieser großen Übersichtsarbeit als kaum unterschiedlich klassifiziert. Es gibt immer wieder systematische Reviews über dieses Thema oder zu diesem Thema. Und das Schwierige an diesen großen systematischen Reviews ist, dass die Big Data Studien einen sehr, sehr großen Anteil an Regionalanästhesie nicht haben, sondern da ist deutlich mehr Allgemeinanästhesie und wesentlich weniger Regionalanästhesie. Aber sehr interessant ist, dass je öfter oder je häufiger Regionalanästhesie angewendet wird, desto besser ist der Outcome. Was Sie da sehen, ist eine für mich sehr bemerkenswerte Publikation. Es geht dabei darum, dass man nachgeschaut hat, wie oft oder wie viel wird Regionalanästhesie gemacht in manchen Häusern und unterscheidet sich der Outcome. Ja, der unterscheidet sich. In Häusern, wo Regionalanästhesie häufig verwendet und häufig gemacht wird, ja, gibt es einige Komplikationen bzw. Dinge, die deutlich besser sind im Vergleich zu Häusern, wo Regionalanästhesie nicht so häufig verwendet wird. So, und dann gibt es einen anderen Aspekt. Und Sie alle, ich gehe mal davon aus, dass ein sehr hoher Anästhesistenanteil da drinnen jetzt ist, Sie alle kennen das, Chirurgen, die scharrenden Fußes da stehen und sagen, wann bist du endlich fertig mit der Regionalanästhesie? Wann können wir endlich anfangen? Wie geht das? Das dauert alles ewig. Sie können Regionalanästhesie so machen, dass sie erstens schneller ist und zweitens auch ökonomisch nachweisbar deutlich besser ist als Allgemeinanästhesie. Und jetzt möchte ich Ihnen kurz erklären, warum das so ist. Sie haben auf der rechten Seite, versucht, einigermaßen anonymisiert, vom 10. September diesen Jahres einen OP-Saal, wo handchirurgische Eingriffe ausschließlich in Regionalanästhesie durchgeführt wurden. Wenn Sie jetzt ein bisschen genauer schauen, dann sehen Sie zwischen diesen beiden Strichen die sogenannte Nahtschnittzeit. Nahtschnittzeit heißt nach der letzten Hautnaht bis zum ersten Schnitt. In der Zwischenzeit fährt der eine Patient hinaus, der andere Patient, der OP-Saal wird gereinigt, der andere Patient fährt hinein, wird gelagert, wird desinfiziert, es wird das Team-Timeout gemacht und dann wird der Hautschnitt gemacht. Die durchschnittliche Nahtschnittzeit hier war an diesem Tag, naja, so ungefähr 30 Minuten. Da wurde aber nicht gehudelt. Sie kennen das schon, dass mit fliegenden Fahnen Wechsel durchgeführt werden oder stattfinden. Da kann man schon noch einiges bewirken. Da kann man sich an die 20 bis 15 Minuten annähern. Aber das ist nur möglich, wenn man wirklich perfekt organisiert ist und dazu dann später noch. Das ist einmal die eine Geschichte. Und die andere Geschichte ist, und das ist auch sehr interessant, vergleicht man zum Beispiel Allgemeinanästhesie mit Regionalanästhesie, sieht man auch einige Dinge, die ganz interessant sind. Ja? Der wesentliche Punkt der Verringerung der Zeiten ist die Zeit, die dasteht. Da ist wirklich ein sehr großer Unterschied, nämlich die Nachbereitungszeit. Also da ist Regionalanästhesie wirklich unschlagbar. Unschlagbar. Sie haben außerdem auch eine deutlich verringerte Zeit, in der die Patienten im Aufwachraum sich befinden und es dauert einfach deutlich kürzer. So, warum kann man sowas so machen? Man kann das dann machen, wenn man räumlich so organisiert ist, dass man Bereiche hat, wo Regionalanästhesie während des laufenden Verfahrens in dem OP, wo man arbeitet, angelegt wird und gemacht wird. Und irgendwann einmal kriegt man ein Gefühl dafür. Alle haben ein Gefühl dafür, es haben die Chirurgen ein Gefühl dafür, es haben die OP-Gehilfen ein Gefühl dafür, die Instrumentarier haben ein Gefühl dafür, aber da müssen schon alle mitmachen. Und dann funktioniert es und dann kann ich auch so kurze Umlagerzeiten zusammenbringen. Wichtig ist, dass man einen Bereich hat, wo man in Ruhe arbeiten kann und wir haben in unserem Haus 3 Plätze nebeneinander und Sie sehen, da wird überall gearbeitet und vorbereitet. Die Patienten sind praktisch hautschnittfertig, wenn sie diesen Raum verlassen, mit Regionalanästhesie. Weiteres Thema, immer wiederkehrendes Thema, Hüftfrakturen, Hüftendoprothetik. Diese Dinge sind ein wesentliches Thema. Warum sind die ein wesentliches Thema? Das sind ganz spezielle Patienten. Und, was man noch dazu sagen muss, das ist ein Bereich, wo Einzelnervenblockaden relativ problematisch durchzuführen sind. Und das nächste Problem ist, dass viele Patienten, die für diese Operationen kurzfristig akut geplant werden, unter irgendwelchen Antikoagulantien stehen, die es eigentlich verbieten, dass man die Patienten sofort operiert. Also Zurückhaltung. Zurückhaltung, schwierige Geschichte. Und hier ist meiner Meinung nach eine Geschichte angebracht, dass nämlich die Forschung inzwischen so differenziert ist und dass wir Gott sei Dank einige anatomische Partner haben, mit denen wir hervorragende Dinge entdecken konnten. Das ist einmal der Professor Moregel in Innsbruck. Wir haben aber auch an der Anatomie in Graz den momentan interimistischen Leiter, den Professor Feigl, die sich extrem intensiv mit Regionalanästhesie auseinandersetzen und die machen funktionelle Anatomie, die wirklich ihresgleichen sucht. Ja? Die haben herausgefunden, zum Beispiel die Gruppe um Moregel, dass Äste des Nervus femoralis unterhalb der Psoassehne zur Kapsel des Hüftgelenks hinführen. Sie haben dann in Ihrer Publikation auch einen Vorschlag gemacht, wie man da initiieren könnte, aber da hat es andere gegeben, die das dann als sogenannten Bang-Block publiziert haben, momentan mein absoluter Favorit, wo man unterhalb der Psoassehne Lokalanästhetikum hinspritzt. Möglicherweise kennen viele von Ihnen den Fascia-Iliaca-Block, der durchaus auch in Mode war oder ist momentan, verwendet rund 40 Milliliter niedrig konzentriertes Lokalanästhetikum. Wenn Sie einen Bang-Block machen, reichen 20 Milliliter leicht aus, um eine sehr, sehr gut ausreichende Analgesie zumindest einmal zum Aufsetzen für eine Spinalanästhesie haben. Ganz kurz anatomisch schaut es dann so aus, dass Sie hier die Psoassehne haben. Ja, das ist lateral, das ist medial. Und hier kommt die Nadel her und geht dahin. So, und wie schaut das in der Praxis aus? Das ist ein eigentlich völlig ungeeignetes Bild. Wir haben das mit einem Linealschallkopf, der zu hochfrequent war, gemacht. Aber es ist uns auch gelungen. Da werden Sie höchstwahrscheinlich einen niedriger frequenten Schallkopf brauchen. Das ist die Psoas-Szene. Und da möchte ich haben, dass Sie ein bisschen herschauen. Da sieht man nämlich zwischen dem oberen Schambeinast und dem Acetabulum den Schallkopf hin und her wandern. Und dann einmal den Hüftkopf. Da ist der Spalt, wo die Knorpel drinnen sind, erscheinen. Und dann kommt irgendwann einmal die Nadel herein, die auch nicht besonders gut darstellbar war in dem Fall. Aber das hat funktioniert. Jetzt kommt die Nadel, die wird dann ein bisschen genauer noch dargestellt, aber viel besser ist es damals nicht gegangen. Also Bild aus der Praxis, tägliches Leben, da ist die Nadel, die geht jetzt hierher, initiiert 20 Milliliter. Und was dann möglich war, war bei diesem Patienten, das war ein 94-jähriger alter Herr, mit einigen Risikofaktoren für die Lier, den konnten wir völlig problemlos für die Spinalanästhesie aufsetzen. Das ist einmal wirklich eine tolle Geschichte. Vorteile, keine motorische Komponente, effektiv, einfach, geringe Dosen. Nachteile, leider nur für die Analgesie geeignet. Wir werden schauen, es gibt noch nicht sehr viele Publikationen dazu, aber ich möchte Sie alle motivieren, sich darüber Gedanken zu machen, ob man sowas anwendet oder nicht. Ich möchte damit schließen, nachdem die Zeit genau richtig ist, dass der Ultraschall in der Realität angekommen ist. Also alle verwenden ihn. Die Regionalanästhesie ist weit verbreitet, Ultraschall ist praktisch Standard. Ja, es ist ein wesentlicher Bestandteil der Anästhesie und ein wesentlicher Teil der perioperativen Schmerztherapie. Dankeschön.